Ja, hallo und herzlich willkommen zu Luthers Erbsen, der zweiten Folge, und die heißt Süßes und Saures. Wir, das sind Eike und Steffi, wir sind Pfarrerinnen in Pankow und wir machen einen Predigthilfe-Podcast. Dieser erscheint einmal im Monat, dienstags, und bereitet vor auf die Predigt des darauffolgenden Sonntags. Und wir besprechen immer den Text, der für diesen Sonntag vorgegeben worden ist. Ja, wir haben das letzte Mal gesagt, unser Schwerpunkt ist so ein bisschen das christlich-jüdische, und wir wollen uns vor allen Dingen immer wieder die Frage stellen, ob in der Auslegungsgeschichte der Texte, die wir jetzt angucken, Antisemitismus vorgekommen ist oder ob das etwas ist, was uns berührt oder was wir vielleicht auch ins Spiel bringen können als Möglichkeit, judenfeindliche Ansichten zu überwinden. Wir sind damit nicht allein. Dieses Jahr in Deutschland feiern wir ja 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, und das merkt man, finde ich, auch schon. Also wenn man mal so Fernsehen guckt, dann sind viele Beiträge zum Thema gewesen. Und die Kirchen, die haben das aufgegriffen als Aktion, die heißt jüdisch bzw. christlich. Und dazu gibt es alle möglichen Veranstaltungen, also die Kirchen bzw. die Religionsgemeinschaft, muss man sagen. Also auch die Katholiken und die Juden sind mit dabei. Es ist nicht nur eine rein evangelische Angelegenheit. Da gibt es immer so Monatsthemen, das haben wir das letzte Mal auch schon gesagt, und darauf haben wir uns auch so ein bisschen bezogen. Letztes Mal war das im Anfang, also die Überlegung, wo die Gemeinsamkeiten sind in der Bibel. Und in diesem Monat ist das Thema Karneval bzw. Purim. Und was ist da die Gemeinsamkeit? Kurz gesagt, das Saufen.
Genau, der Wein, der gute Wein, der taucht beim Purimfest beziehungsweise in der Esther-Geschichte auf. Und das ist mir ganz in Erinnerung geblieben. Aber auch noch, glaube ich, eine Erinnerung oder eine Gemeinsamkeit ist das Verkleiden. Auf jeden Fall auch das Fröhlichsein im Purimfest und beim Karneval. Der Grund für das Fröhlichsein des Purimfestes ist die Errettung der Jüdinnen und Juden vor dem ersten drohenden Völkermord. Das ist auch das Thema des Gottesdienstes in der Synagoge zum Purimtag, zum Purimfest. Und hier überwiegt ganz unbedingt die Freude. Und ebenso auch beim Karneval natürlich. Und ich finde diese Gemeinsamkeit, die ist ganz schön, weil das hilft echt, diese Freude. Wie beziehungsweise angelaufen ist, das kann ich sagen, ist sehr gut.
Ja, es ist sehr kurzweilig. Also jetzt während Corona ist es natürlich so, dass wir immer diese Dialogformate online haben mit Zoom, und das kann man sich irgendwie einwählen und ist dadurch eben aber auch leichter zugänglich. Also man kann sich deutschlandweit informieren. Und das haben wir getan. Und wir haben ja gesagt, wir haben diese beziehungsweise Aktion zum Anlass genommen, den Podcast zu starten, aber wir machen es trotzdem nicht so, dass wir das Gleiche nochmal wiederholen, was EGPO-weit oder EKD-weit gezeigt wird, sondern für uns, bei uns gibt es einen Predigttext. Und der hat in diesem Monat auch etwas mit Wein zu tun. Also mit dem Saufen. Beim letzten Mal war es ja auch schon ein Thema. Wein, da hatten wir Hochzeit zu Kana und das
Richtig.
Wunder während der Hochzeit, und dann sind wir aufs biblische Bild vom Festmahl gekommen. Ah, da wollte ich übrigens noch was nachliefern. Was, beim letzten Mal haben wir ja gesagt, wir waren noch gar nicht bei einer jüdischen Hochzeit und wissen eigentlich gar nicht so ganz, was es auf sich hat mit diesem Glas, was zertreten wird. Und da habe ich mich jetzt informiert. Also das Glas ist erstmal eins, aus dem beide Brautleute Wein trinken, und es erinnert an den zerstörten Tempel. Also 70 nach Christus ist ja der Tempel zerstört worden in Jerusalem, und das war natürlich ein großes Ereignis für das Volk Israel. Aber nicht das erste, sondern vorher war man in der Wüste im Zelt unterwegs. Dort war Gott bei seinem Volk, dann in Jerusalem im Tempel, während er bestand, und nach der Zerstörung ist das Volk in alle Welt also ausgegangen und hat woanders angefangen, in anderen Ländern zu leben. Und auch dort war der Gott Israels dabei. So erklärt man diesen Brauch. Und das Paar, was jetzt heiratet, Das beginnt ja eine gemeinsame Reise sinnbildlich durchs Leben. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass so das Individuelle, also diese Einzelgeschichte, dann eingebettet wird in die große Geschichte. Genau, also so viel noch zum Thema vom letzten Mal, aber dieses Mal, da gibt es einen neuen Text. Und der neue Text steht bei Jesaja. Und wir haben unserem Podcast die Folge Süßes und Saures gegeben. Ich habe eben schon gesagt, es geht wieder um Wein. Also wir besprechen das sogenannte Weinberglied. Jetzt werden wir es als allererstes aber erstmal vorlesen und wir verwenden dafür die Übersetzung aus der Basisbibel.
Ein Lied von meinem Freund will ich euch singen. Es ist das Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel.
Er grub ihn um, entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den besten Weinstöcken. Mittendrin baute er einen Wachturm, auch eine Kelter zum Pressen der Traubenhober aus. Dann wartete er auf eine gute Traubenernte. Aber der Weinberg brachte nur schlechte Beeren hervor.
Jetzt urteilt selbst, ihr Einwohner von Jerusalem und ihr Leute von Juda. Wer ist im Recht? Ich oder mein Weinberg? Habe ich irgendetwas vergessen? Was hätte ich für meinen Weinberg noch tun sollen? Ich konnte doch erwarten, dass er gute Trauben trägt. Warum hat er nur schlechte Beeren hervorgebracht?
Ich will euch sagen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Die Hecke um ihn herum werde ich entfernen und seine Schutzmauer niederreißen. Dann werden die Tiere ihn kahl fressen und zertrampeln.
Ich werde ihn völlig verwildern lassen. Die Reben werden nicht mehr beschnitten und der Boden nicht mehr gehackt. Dornen und Disteln werden ihn überwuchern. Den Wolken werde ich verbieten, ihn mit Regen zu bewässern.
Wer ist dieser Weinberg? Der Weinberg des Herrn Zebaoth. Das sind die Bewohner von Israel, die Leute von Juda. Sie sind sein Lieblingsgarten. Der Herr wartete auf Rechtsspruch. Doch seht her, da war Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit. Doch hört nur, wie der Rechtlose schreit. Also, das war der Text. Ein Text aus dem Alten Testament. Das heißt, ein Text, der uns automatisch mit dem Judentum schon verbindet, weil es eben ein gemeinsamer Text ist, der in beiden Traditionen weiter gelesen wird, in der Synagoge, in der Kirche. Und er steht in dem großen Buch des Propheten Jesaja. Ich versuche noch mal so ein bisschen nachzuspüren, was da eben gerade passiert ist in diesem Text. Also da wird etwas angebaut. Also ich habe so ein Bild von so einer Anhöhe, so einem Berg vor Augen und von Weinreben, wie man sie so kennt. Und dieser Mensch, der da spricht, der ist der Weingärtner und der gibt sich viel Mühe, dass da etwas wächst. Und baut auch einiges drumherum, dass es auch die besten Bedingungen sind für eine gute Weinernte. Und es klappt nicht. Und dann ist er enttäuscht. Und er hat sogar die Vorstellung, alles aufzugeben und dann zu zerstören, also gar nicht aufs nächste Jahr zu warten oder so. Und er denkt sich das so aus, dass er die Hecke, die dort angepflanzt ist zum Schutz, beziehungsweise die Mauer, dass er die öffnen wird, sodass dann Tiere von außen eindringen können und alles also auffressen, was dort an sauren Trauben gewachsen ist. Das ist nur eine Fantasie, also es kommt nicht zur Durchführung. Und es gibt aber am Ende dann so eine Art Erklärung, also dieser letzte Vers, wo vom Recht und von der Gerechtigkeit die Rede ist, die bringt eigentlich den Hintergrund auf oder das Thema des Liedes, also das, worum sich dann vermutlich alles dreht, ist die Abschlusserklärung.
Jetzt ist das ja ganz auffällig, dass das ein Lied ist, ein Weinbergslied, ein lyrischer Text, das ist Poesie. Und ich mache dort drei Strophen aus. Zuerst ist das ein Liebeslied. Das erkennt man am Thema des Weinberges. Denn das Wort für Weinberg, also Kerem, das ist auch das Wort für das Liebesnest, also der Ort, an dem sich die Liebenden treffen. Also erst scheint es wie ein ganz profanes Lied über die Liebe loszugehen, fast was Unterhaltsames. Es ist sogar auch erotisch, denn dieses Wort Kerem kann auch der Körper der Frau heißen. Und es ist fürsorglich, wie die Liebe zu Kindern scheint dort der Weingärtner unterwegs zu sein. Mit der Liebe zu Kindern scheint der Weingärtner unterwegs zu sein. Also da liebt jemand. Und am Anfang ist es auch noch ganz unklar, wer da spricht. Der Erzähler wechselt. Erst da ist das der Freund des Propheten vielleicht, der den Weinberg hat. Und dann ist es plötzlich mein Weinberg, wie der des Propheten. Und dann werden die Hörenden selbst zum Urteil herausgefordert. Und dann kommt es schließlich zum Wutausbruch, das dritte große, der Wutausbruch. Und erst dann am Ende ist klar, dass nicht der Weinberg eines Freundes oder der Weinberg des Propheten gemeint ist, sondern dann kommt Gott ins Spiel, als von den Wolken die Rede ist, die keinen Regen mehr bringen sollen. Dann schlägt die Stimmung um, die Liebe wurde enttäuscht und der Liebende, der bricht richtig in Wut aus.
Ja, also wenn man so wütend ist, dann hat man gar keine Gelegenheit mehr, auf das Gegenüber zu achten. Also dann ist man ganz bei sich und ich finde, das macht auch was von diesem Lied aus, dass man so wenig über diejenigen erfährt, die eigentlich hier angesprochen sind. Also mit dem Lied, aber auch in dem Weinberg. Also letztendlich geht es ja darum, dass das Volk Israel angesprochen ist und es wird auch an einer Stelle aufgefordert, dass es richten soll, aber es ist eigentlich widersprüchlich, weil es soll ja ein Urteil fällen über sich selbst. Also es wird sozusagen das Volk Israel angesprochen und es wird über es gesprochen. Man würde ja dann eigentlich nicht erwarten, dass man als Beschuldigter dann über sich selbst das Urteil spricht. Und auch diese Tiere, das andere gegenüber des Weingärtners, gemeint sind damit eigentlich ja gar keine Tiere, sondern das ist irgendwie eine Art und Weise, seine Gefühle, also wie du sagst, eben Enttäuschung, seine Enttäuschung zu formulieren, ohne den anderen richtig anzusprechen. Also die Tiere sind eigentlich Menschen und sind nicht irgendwelche Menschen, sondern das sind die Gegner Israels.
Meinst du die Nachbarstaaten oder die Israel zertreten wollen?
Genau, also diese Situation, die durchzieht ja viele Bücher des Alten Testaments, dass eben immer wieder die Feinde auftauchen. Also ich nenne sie jetzt mal Gegner, weil es ein bisschen milder klingt. Also, die Situation, Israel ist ein kleiner Staat und ist immer bedroht und hat die Gewalterfahrung eben auch erlebt, dass man sich im Krieg mit anderen Staaten befand, um die Rohstoffe, um die Wege, Handelswege und diese menschlichen Erfahrungen wurden dann natürlich in den Büchern immer mitverarbeitet und hatten dann auch Einfluss auf die Weise, wie man auf Gott geguckt hat.
Die Stärke Israels, die mache ich hier in Gott aus. Also Gott steht an der Seite dieses kleinen Staatengebildes, so kann man es vielleicht sagen, oder dieses kleinen Volkes. Gott steht an deren Seite. Und um diesen Gott, finde ich, geht es in diesem Lied ja ganz besonders. Das macht so ein ganz spannendes Gottesbild auf. Also der enttäuschte, liebende Gott. Am Anfang also dieses große Liebeslied, was dort anhebt. Und das macht, finde ich, die Fallhöhe auch aus in diesem Lied. Denn dann wird es ja plötzlich ein sehr harter Text und es wird zum Gerichtswort. Es spricht im Grunde davon, was kein und keiner gern hört, dass Gott sich nämlich zurückzieht und den Weinberg sich selbst überlässt, also das Volk sich selbst überlässt in dieser Situation, wo auch eben von außen Gefahren drohen. So als ob Gott die Verwüstung des Weinbergs einfach so in Kauf nimmt, so klingt das. Ich finde es spannend, dass Gott wie ein enttäuschter Liebender dargestellt wird, denn er hat alles gegeben in dieser Beziehung. Also er ist schon all in gegangen sozusagen. Und das alles hat irgendwie zu gar nichts geführt. Und ich finde, der Ton ist auch ziemlich verzweifelt. Was Gott da tut selbst, finde ich, ist sehr verzweifelt. Er sagt den Rückzug aus der Beziehung an. Also er greift eigentlich zum Äußersten. Er droht jetzt mit Liebesentzug, um doch noch ein Umlenken der Trauben dort auf dem Weinberg zu erwirken. Und spannend finde ich, wie angreifbar sich Gott in diesem Moment macht. Also jedem verletzten Menschen, der ja in so einer Situation ist, dem würden wir sagen, dass das doch völlig irrational ist, die Liebe jetzt noch einzufordern, wenn es so weit ist, dass wir zu diesem äußersten Mittel überhaupt erst greifen müssen, also dem angedrohten Liebesentzug, dann ist das doch eigentlich schon viel zu spät für die Rettung einer Beziehung oder einer Liebe. Also Gott macht sich irgendwie angreifbar. Gott ist ganz verzweifelt und er ist irgendwie als dieser liebende, Verletzte auch sehr schutzlos.
Ja, und auf die Art und Weise kann man sich Gott ja erstmal überhaupt besser vorstellen. Also er ist angreifbar, sagst du, aber er ist vor allen Dingen auch greifbar. Also man kann sich ein Bild machen und eines, das einem vielleicht näher ist als ein Gott, der sich in abstrakten Begriffen bemerkbar macht. Also das ist, wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt irgendwie hier diejenige, zu der Gott die Beziehung hat, ich ganz persönlich, dann finde ich, das ist doch erstmal ein sehr schöner Gedanke, dass ich die Kulturpflanze bin und Gott ist der Gärtner und er steht jeden Morgen auf und denkt an mich und überlegt, wie er mich zum Wachsen bringen kann. Und das ist ihm eben auch nicht egal, was dann das Ergebnis ist. Also das ist eigentlich ein schönes Bild für die Beziehung, die man zu Gott haben möchte. Und die Weintraube, die ich dann bin, die süße oder die saure Traube, das ist sowieso in der Bibel an anderen Stellen auch ein Bild für die Geliebte. Und in dem Sinne, also fühle ich mich jetzt auch also erstmal in diesem Bild geliebt von Gott. Ich muss allerdings auch zugeben, dass ich diese Vehemenz der Enttäuschung auch stark spüre und vor allen Dingen auch, gerade weil es eben erstmal so optimistisch losgeht und dann der Verhältnis wie sich schnell umschlägt. Und ich bin ganz froh, dass wir jetzt auch die Übersetzung der Basisbibel genommen haben. Also da heißt es zum Beispiel, dass es eine Hecke gibt, die um den Weinberg gebaut wurde. Und bei Luther, da heißt es zum Beispiel Zaun. Und Zaun, da denkt man irgendwie an irgendwie Stacheldraht oder so. Also das heißt, es hat irgendwie ein bisschen sprachlich auch Aggressiveres. Und diese Basisbibel, das ist ja jetzt keine Abschwächung, was die Übersetzung betrifft, sondern es ist ja eine ganz, ganz genau zuverlässige Übersetzung, aber sie ist mir da irgendwie mit ihrer Art und Weise, es anzusprechen, vielleicht dann ein bisschen näher oder hilft mir dann da einen Zugang zu finden. Ja, gut, aber was lässt Gott denn nun eigentlich so verzweifeln? Das wollen wir jetzt auch noch wissen.
Im 8. Jahrhundert vor Christus, da gibt es zwei Königreiche, die sich auf Gott, wie er sich mit seinem Namen am Dornbusch offenbart hat, beziehen. In der alttestamentlichen Forschung werden diese beiden Reiche, das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria und das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem genannt. Juda ist viel kleiner als Israel, das muss man wissen. Beide sind aber im Vergleich zu den anderen Herrschaftsgebieten um sie herum auch nochmal viel kleiner und unbedeutender und stehen immer wieder in der Gefahr, schnell überrannt zu werden. Die größte Macht, also die damals das Sagen hatten in dieser Zeit, das war das Neuassyrische Reich. Das betreibt ziemlich kriegerische Expansionspolitik. Das heißt, es möchte sehr schnell sehr groß werden. Als sich Israel damals zur Wehr setzt und sich mit anderen wiederum kleineren Staaten zusammentut, kommt es zur großen Katastrophe. 722 vor Christus, da hört nämlich das Nordreich Israel auf zu existieren. Ein Vasall wird eingesetzt, es kommt zu einem Bevölkerungsaustausch und beim südlichen Nachbarn Juda führt das jetzt zu einer Blüte. Durch neuen Handel kommt es zu Wohlstand, also das große, mächtigere Reich, das ist jetzt weg und im Kleineren kommt es zu Wohlstand.
Und dort tritt Jesaja auf, er lebt dort und er sieht, dass trotz dieses Wohlstands, den die Menschen haben, andere Menschen unter miserablen Bedingungen leben müssen. Also es gibt keinen sozialen Ausgleich. Also heute würden wir sagen, die Schere zwischen Arm und Reich, die geht immer wieder auf.
Ja, oder immer weiter auf. Ja. Genau. Und genau das ist das Fehlen von Recht und Gerechtigkeit, von dem das Weinberglied singt. Und außerdem begeht man dann in Jerusalem in den Augen von Jesaja politisch genau den gleichen Fehler wie vorher im Nordreich. Man möchte die anti-assyrische Koalition, also diesen Zusammenschluss von kleineren Staaten gegen diese große Macht Neuassyrien, die möchte man wieder aufleben lassen. Und dagegen legt jetzt der Prophet Jesaja auch sein Veto ein. Immer wieder, das durchzieht das ganze Buch, heißt es dann, statt sich auf die Koalition zu verlassen, soll man auf Gott vertrauen. Die Menschen sollen sich auf Gott verlassen, denn Gott gibt seinem Weinberg nicht preis. Er liebt ihn ja schließlich. Er liebt ihn, den Weinberg, den Zion, Jerusalem und seine Trauben ganz besonders auch. Doch es kommt natürlich anders. Jesaja, der setzt sich nicht durch. 701 vor Christus, also nur 20 Jahre später, erleidet auch das Südreich Juda dasselbe Schicksal wie das Nordreich Israel. Zack. Für Jesaja muss das jetzt ja nun eigentlich heißen, Gott hat seinen Weinberg verlassen. Warum? Weil die Trauben hässlich geworden sind, weil niemand auf ihn gehört hat oder seine Liebe wertgeschätzt hat. Also Strafe. Aber für Jesaja ist das gar kein Strafgericht. So habe ich es verstanden. Kein Strafgericht, sondern ein Läuterungsgericht. Das heißt, er will, dass sich die Menschen wieder verändern und sich ihm wieder zuwenden und wieder auf seine Weisungen, auf seine Gebote, auf seine Tora achten.
Mhm. Ja, Tora ist ein Stichwort. Oder eben Mishpat und Sedaka, also Recht und Gerechtigkeit. Das hatten wir eben in dem Jesaja-Vers. Und da hatte ich gesagt, dass dieser letzte Vers mit Recht und Gerechtigkeit der Schlüssel ist zum Verständnis. Ja, genau. Und wie du sagst, es ist nicht so sehr, dass die Menschen eine Anleitung bekommen zum Leben und ihr Leben bewältigen sollen, sondern das ist auch, hat auch was damit zu tun, dass die Gottesbeziehung immer betrachtet wird mit diesen großen Begriffen, mit denen man so viel assoziiert. Also Gerechtigkeit, das ist uns ja auch vertraut in dem, wenn wir von der Rechtfertigung des Menschen Gott gegenüber sprechen. Also das ist eine Handlung, die im Prinzip von Gott erstmal ausgeht. Also Gott gibt da erstmal ganz viel rein, wie der Winzer im Weinberg. Er setzt sich in eine Beziehung zu diesen Menschen und der Mensch hat jetzt mehr als einen Status und eine Anleitung. Die beiden sind in einer Beziehung und die soll gut bleiben und deswegen soll der Mensch sich an die Dinge halten. Also, ja, also mir fällt zum Beispiel ein, wie ich mal versucht habe, meinem Sohn die Speisegebote zu erklären. Hat gefragt, ja, warum soll man ja jetzt das essen und das nicht? Und ist mir so eingefallen zu sagen, naja, irgendwo muss es ja sichtbar werden. Und das Essen bedeutet den Menschen was. Und wenn man zusammen isst und dabei eben sich an bestimmte Regeln hält, dann erinnert man sich gerne an diese Beziehung zu Gott, die eben auf diese Art und Weise in eine Form gegossen wird. Also das heißt, es ist nicht egal, ob der Mensch sich an die Weisungen hält oder nicht, sondern hat viel mit dem gelingenden Leben zu tun. Und also nochmal zu dieser starken Rolle, die Gott hier einnimmt. Also kurz nach diesem Weinberglied wird die Rede sein von der Verstockung. Also Gott verstockt das Volk.
Das ist ja auch so merkwürdig, oder? Also dass das von Gott ausgeht.
Genau, also ich finde, wenn man von Verstockung redet, dann denkt man immer an Menschen, die sich selbst verstocken oder die irgendwas einfach nicht kapieren wollen. Aber in der Bibel ist es eigentlich so, dass Gott verstockt. Also es ist sozusagen eine Art Instrument oder eine Methode. Gott verstockt die Herzen, um die Menschen dazu zu bringen, etwas am Ende wirklich zu verstehen. Also es hat irgendwie sowas Pädagogisches. Also er ist derjenige, der die Erkenntnis schenkt und nimmt. Und also man könnte vielleicht jetzt mit dem Blick von Nachgeborenen sagen, dass es natürlich auch so eine Art ja, Erklärungsmöglichkeit ist, also dass man sich damals eben diese vielen Auseinandersetzungen und auch das viele Leid, das einem in der Geschichte zugefügt wurde, sich erklärt hat mit dem damit, dass Gott wahrscheinlich so gehandelt hat, aber egal, also es ist in diesen Texten drin und Gott ist eben derjenige, der irgendwo die Menschen anleitet und deswegen ist es auch verständlich, dass er da irgendwie so eine hohe Erwartung setzt in diese gelingende Beziehung.
Also aus Gottes Sicht sind dann die Reben Sünderinnen und Sünder.
Ja, also die Reben sind in dieser Situation Sünderinnen und Sünder, aber das kann man natürlich auch relativiert sehen, weil das Sünderdasein gehört ja auch immer zu jedem Menschsein dazu.
Luther hat dann gesagt, ne, Simul Justus et Peccator, wir sind immer Sünder und Gerechte zugleich.
Genau, also in dem Moment, in dem wir aufhören, SünderInnen zu sein, hören wir auf, Menschen zu sein. Also Sünde ist ja was einen trennt von Gott und wir sind nun mal getrennt und sonst wären wir göttlich und bräuchten Gott nicht mehr. Genau. Aber apropos Sünde, also wir sind ja jetzt in der Fastenzeit. Dieser Text wird in der Fastenzeit gelesen und in der Fastenzeit erinnern wir uns daran, dass aufgrund dieser Sünde des Menschen Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde und auferstanden ist. Also Jesu Leiden werden bedacht. Und hier ist es natürlich jetzt wichtig, dass man da in der Predigt behutsam umgeht, um da nicht auf eine falsche Spur zu kommen. Also eine Spur, die sagen könnte, Juden sind diejenigen, die damals, man sieht es am Weinberglied, versagt haben. Sie sind die Sünder und überhaupt sie sind schließlich diejenigen, die Jesus ja getötet haben.
Ja, und ich würde auch sagen, nicht nur so explizit, sondern eben, das kann auch implizit, glaube ich, passieren.
Genau, wenn man es nicht anspricht oder wenn man da sprachlich nicht so richtig drauf guckt, dann kann es sein, dass da irgendwie solche Dinge, die ja sowieso im Raum stehen, weil es schon immer gesagt wurde, also diese Frage der Enterbung und Gottesmord, Vorwurf, das ist ja sowieso was irgendwie indirekt immer so mitgedacht wird, weil es eben in der Geschichte da gewesen ist, selbst wenn wir es selbst natürlich heute längst abgelegt haben. Aber das ist immer noch da und deswegen ist wichtig, dass man diese Geschichte nun in dieser Zeit eben gerade nicht so liest, als ob das eine Geschichte ist, die überwunden ist, sondern es ist eine Geschichte, die schon auch was mit diesem Sterben Jesu zu tun hat, aber in dem Sinne, dass Jesus ja nicht stirbt, weil dieses jüdische Recht oder diese Gesellschaftsordnung nicht mehr gültig ist, sondern weil diese Ordnung nicht eingehalten worden ist, deswegen stirbt er zu Unrecht. Und deswegen ist dieser Gott, der hier der Weingärtner ist, so traurig darüber, dass das Unrecht passiert ist, dass sein eigener Sohn stirbt. Also man könnte dieses Sterben Jesu eben als Bestätigung dafür sehen, dass es wichtig ist, sich an Recht und Gerechtigkeit zu halten. Ja, aber man muss gar nicht erst ins Neue Testament gehen, sondern es ist so, dass im Jesaja-Buch selbst noch andere Phasen kommen. Also diese Prophetenbücher sind oft so aufgebaut, dass am Anfang da das Gericht über das eigene Volk ist, dann das Gericht über die anderen Völker und am Ende ein positiver Ausblick, so eine Art Heilsversprechen. Das nennt man dann dreigliedriges eschatologisches Schema und das ist eben hier auch so, dass es diesen Jesaja-Text im 27. Kapitel gibt, so eine Art Gegenlied zu dem, was wir vorher hatten. Ja.
Bei Jesaja 27, genau, das zweite Weinberglied. Ich lese es mal vor. Zu der Zeit wird man sagen, was für ein prächtiger Weinberg. Stimmt ein Lied auf ihn an. Ich, der Herr, bewache ihn und bewässere ihn regelmäßig. Damit ihm niemand Schaden zufügt, bewache ich ihn Tag und Nacht. Ich bin nicht mehr zornig auf ihn. Wenn Dornen und Disteln darin wuchern, sage ich ihnen den Kampf an und verbrenne sie. So geht es allen, die Schaden anrichten. Es sei denn, sie suchen meinen Schutz und schließen Frieden, Frieden mit mir. Also Gott ist im 27. Kapitel nicht mehr wütend.
Nein. Und er ist jetzt zurückgekehrt zu seinem Vorhaben zu schützen. Er schützt das Volk, also das heißt die Reben, die nun gut wachsen, vor den Feinden. Die Feinde sind in diesem Fall nicht mehr die Tiere, sondern Dornen und Disteln. Dieser Wildwuchs, die stehen für die anderen Völker. Und gegen die ist Gott nach wie vor. Er ist sozusagen, stellt sich schützend vor sein Volk. Allerdings mit der Ausnahme, dass wenn die anderen Völker Gottes Friedensangebot annehmen, dann dürfen auch Dornen und Disteln auf diesem Berg wachsen. Ja, oder es gibt jetzt auch noch einen anderen Text, der dieses Motiv vom Weinberg aufgreift, und der bringt nochmal eine dritte Dimension ein, nämlich die Perspektive derer, die bislang stumm geblieben sind, also die, die Menschen selbst, die angesprochen sind. Und zwar gibt es hier so einen schönen Psalm, Psalm 80, der vom Weinbergslied handelt. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Verse draus vorlesen.
Im Psalm 80, da wird Gott an sein eigenes Vorhaben nämlich erinnert, den Berg zu bewirtschaften. Also Gott wird zurückgerufen. Da heißt es dann: Warum hast du seine Mauern eingerissen? Warum dürfen alle von ihm pflücken, die auf dem Weg vorbeikommen? Die Wildschweine aus dem Wald durchwühlen ihn. Die Heuschrecken auf dem Feld fressen ihn kahl. Gott der himmlischen Heere, kehre zurück, blicke vom Himmel herab und sieh. Kümmere dich um diesen Weinstock.
Also hier hat man jetzt nicht das Happy End, aber man, also es, ich würde sagen, es ist teilweise vielleicht sogar ein bisschen radikaler formuliert, weil man hier erfährt, da sind Wildschweine, da sind Heuschrecken, also es wird noch genauer beschrieben. Also man geht davon aus, dass Gott nun nicht nur diese Fantasie hat, die Hecke zu öffnen, sondern er hat es getan. Und der Beter konfrontiert Gott jetzt damit, er stellt ihm Fragen, und Gott wird dann zum Abschluss, und das ist dann eben doch so eine Art von positiver Wendung, das ist die Hoffnung des Beters, dass Gott in der Zukunft einmal anders handeln wird, nämlich in der Hinsicht, dass er ihn erinnert an sein eigenes Vorhaben, den sich zu kümmern um diesen Berg. Also von daher ist es ist auch das irgendwie eine Art von Ermächtigung oder positiver Auseinandersetzung mit diesem Weinberglied, finde ich. Und das freut mich immer, wenn das eben gelingt, dass die Bibel da mit sich selbst im Gespräch ist. Ja, also es gibt natürlich auch diese unversöhnlichen Gegenlieder, und als solche würde ich dann dieses Lied von den bösen Winzern im Neuen Testament bezeichnen. Das gibt sogar dreimal in den synoptischen Evangelien. Kennst du das?
Ja, beim Gleichnis von den bösen Winzern, da kommt Recht und Gerechtigkeit gar nicht mehr drin vor, sondern da geht es eigentlich nur noch um Mord und Totschlag. Das Gleichnis handelt davon, wie ein Besitzer eines Weinbergs auf Reisen geht und zuerst seinen Knecht schickt, und der wird verletzt, und dann kommt noch ein Knecht, und das geht so weiter, und der wird auch verletzt, und am Ende schickt er seinen Sohn auf diesen Weinberg, und der wird sogar getötet. Ja, bis zuletzt war dieser Text in der alten Perikopenordnung das Evangelium für diesen Sonntag, an dem auch das Weinbergslied der Predigttext nun für dieses Mal ist.
Naja, und das Evangelium ist ja was einfach vorgelesen wird, ohne dass man darüber spricht. Das ist eben dann so eine Art Gegenüberstellung von zwei Sachen, und dann wird das eine nicht, es wird nicht aufgelöst, und das macht das irgendwie so schräg dann.
Da wird so ein Hörraum aufgebaut, in dem all das, ne, wo wir sagen, das gehört da nicht hin, ja, da müssen wir vorsichtig sein. Da wird so ein Hörraum aufgemacht, wo all das dann auf einmal drin vorkommt.
Genau, und die Leute, die das ohnehin schon hören wollten, fühlen sich dann automatisch bestätigt. Also es ist jetzt übrigens auch nicht so, dass die bösen Winzer ganz gestrichen wurden, sondern sie sind eben als Predigttext noch drin, als ein Text, mit dem man dann auch kritisch umgehen kann.
Genau, das Evangelium ist jetzt nichts, was dann kommentiert wird, sondern es wird gelesen, genau. Und dieser das Gleichnis ist jetzt an eine Stelle gerutscht, die nicht unkommentiert gelesen wird, weil sie dann Predigttext ist, genau.
Ja, ich würde gerne noch mal was anderes ansprechen, weil vielleicht einige das schon die ganze Zeit im Kopf hatten oder vor dem inneren Auge hatten. Es gibt ja dieses ganz berühmte Gemälde vom Weinberg.
Du meinst das in der Stadtkirche in Wittenberg?
Ja, genau. Also wenn man mal in Wittenberg zu Besuch war, dann denkt man an Weinberglied und an Reformation, dass es damit irgendwas zu tun hat. Lukas Cranach hat dieses Bild gemalt und Martin Luther, Melanchthon, die kommen auch tatsächlich auf diesem Bild vor, als die Weingärtner, die dort fleißig einen wunderschönen Garten beackern und gießen. Hier ist es aber gar nicht so in Abgrenzung zu dem alttestamentlichen Weinberglied zu verstehen, sondern das Lied wurde später auch nochmal an anderer Stelle polemisch benutzt, könnte man sagen, für andere Gegenüberstellungen.
Genau, denn also dieser Weinberg auf diesem Gemälde, der ist ja irgendwie so zweigeteilt. Auf der einen Seite, ne, sind die Reformatoren, die den Weinberg bewirtschaften, und auf der anderen Seite sieht man so den katholischen Klerus, der dann faul in der Ecke steht und den Weinberg verbrennt und verwüstet. Also eine krasse Gegenüberstellung eine krasse Gegenüberstellung der Konfessionen.
Das muss man sich auch heute überhaupt nicht mehr vorstellen, wenn man mit seinem Nachbarn aus der katholischen Gemeinde da irgendwie zusammen Gottesdienst feiert oder Videokonferenz abhält.
Das stimmt. Das ist auf jeden Fall polemisch gemeint, und ich glaube, dass man, also wenn man so in die Texte hineinschaut aus der Zeit, dann sind die oft durch solche krassen Gegensätze, Gegenüberstellungen, davon sind die so durchzogen. Das habe ich das Gefühl, das gehört dann so zum guten Ton. Also es war völlig normal. Was wir heute undenkbar finden, war damals völlig normal.
Ja, gut. Aber dann lass uns doch trotzdem mal gucken, was jetzt, ja, mit welchem positiven Fazit wir aus der Geschichte rausgehen sollen, aus diesem Weinberglied. Also mir gefällt zum Beispiel diese Idee vom Wildwuchs und von der Pflege, habe ich vorhin schon gesagt. Also diese Idee, ich muss nicht perfekt sein und ich bin auch nicht, also losgelöst, ich muss nicht alleine machen, sondern da sind andere, da ist Gott, und man hat immer wieder neu, wenn es in einem Jahr der Wein nicht wächst, dann wächst er vielleicht nächstes Jahr, und der gute Wein lagert sich dann irgendwie über das schlechte Jahr hinweg. Also das ist so das, was ich da an positiven, tröstlichen gerne mit rausnehmen würde.
Das gefällt mir eigentlich auch. Also wenn ich mich selber da in diesem Text verorten würde, dann wäre ich wahrscheinlich eine Distel oder sowas. Also Wildwuchs. Und ich finde irgendwie die Sicht auf diesen wilden Garten eigentlich ganz, ganz schön.
Könnte das schon eine Predigtidee für dich sein?
Ah, das kann schon sein, dass das was sein kann. Das macht zumindest irgendwas bei mir auf. Vielleicht aber kann ich mir auch vorstellen, über Unrecht und Recht, über Gerechtigkeit und Unrecht zu predigen.
Das ist auch gerade ein aktuelles Thema. Corona-Maßnahmen fallen mir da ein.
Ja, genau. Ja, die ganze Wut, die sich auch entlädt zurzeit öffentlich oder in den Foren, da wo Menschen sich ungerecht behandelt fühlen und wo es um ganz unterschiedliche Wahrnehmungen geht, auch in den Gemeinden, das durchzieht die Gemeinden ja genauso. Mhm. Ich glaube, da gibt es was, worüber man sprechen kann. Oder aber natürlich das Gottesbild, das, denke ich, wird drin vorkommen. Ja.
Ja, also wir sind gespannt, das, was dabei rumgekommen ist, das könnt ihr am Sonntag in Eikes Gottesdienst erleben. Oder als Predigt dann nachlesen. Wir stellen alle Predigten auf Instagram, und in einem Monat sind wir wieder da mit der Märzfolge. In diesem Monat wird es dann am 9.3. soweit sein. Da erscheint unsere neue Folge. Und bis dahin sagen wir Tschüss, lasst es euch gut gehen.
Tschüss.